da sollten wir jetzt den Blickwinkel erweitern auf die Gesamtheit der 5 diskutierten Geschäftsmodelle und somit auf Kreislaufwirtschaft als Gesamtes. Was ist die große Herausforderung?
Sagt Günter Kohler-Schandelbauer, Partner und Experte für Kreislaufwirtschaft bei EFS Consulting.
Er ist heute gemeinsam mit seinem Kollegen Fabian zu Gast im EFS Podcast und ich spreche mit beiden zum Thema zirkuläre Geschäftsmodelle. Mein Name ist Jürgen Leitner und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Günter, hallo Fabian. Es freut mich, dass ihr wieder zu Gast beim EFS Podcast seid. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen, im Kontext Kreislaufwirtschaft eine Folge aufzunehmen. Heute haben wir den Schwerpunkt Transformation zur Kreislaufwirtschaft. Das ist ja auch einer der Schwerpunkte bei uns im Unternehmen, wo wir uns das ganze Jahr über damit beschäftigen, in vielen, vielen Bereichen. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer, für die das vielleicht das erste Mal ist, dass sie davon hören, kannst du, Günther, vielleicht mal kurz erklären, was denn da genau dahinter steckt.
Sehr, sehr gerne. Zum Begriff Kreislaufwirtschaft vielleicht wirklich nur sehr, sehr kurz. Das sollte den meisten Zuhörern bereits ein Begriff sein. Ist ein Wirtschaftssystem, das eben nicht wie aktuell meistens linear aufgestellt ist, bedeutet aus Primärressourcen Produkte erstellen, die irgendwann auf einer Deponie landen, sondern eben eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, nämlich wirtschaften auch als Unternehmen gemeinsam mit den Nutzern als regenerative und im Idealfall vielleicht sogar unendliche Kreisläufe aufbauen, die nachhaltig gestaltet sind und auch keine Verschmutzung verursachen.
Und was ist deine persönliche Motivation, Günther? Warum beschäftigst du dich konkret mit dem Thema?
Die Motivation geht übers jetzige Berufsumfeld eigentlich relativ weit hinaus. Im Grunde ist es basierend auf einer wahnsinnig schönen, glücklichen Kindheit draußen am Land, in einem Umfeld, das sehr, sehr nah auch am biologischen Landbau dran ist. Ich habe die Fisolen selber brocken dürfen daheim. Also ich habe mich massiv geärgert als Kind, aber ich habe das jeden Sommer wieder. August war Fisolen brocken. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich war zwischendrin beruflich auch sehr, sehr viel im Ausland, habe viel sehen dürfen, habe viele Jahre auch in China arbeiten dürfen und da auch viel zu sehen bekommen, wo man denkt, ist vielleicht nicht die richtige Richtung, die wir auf unserem Planeten, mit unserem Planeten beschreiten. Und damit, wenn ich jetzt was weitergeben will an unsere nächste Generation, möchte ich es gerne mitgestalten. Aber jetzt blicke ich mal rüber auf die nächste halbe Generation. Fabian, du sitzt da neben mir. Was motiviert dich eigentlich?
War es auch Fisolenbrocken oder gibt es da eine andere Motivation dahinter?
Ja, Günther, ich kann deiner Motivation da recht viel abgewinnen. Bei mir kommt es ein bisschen mehr aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur und habe mir lange Zeit lang Produktionsprozesse angeschaut und habe mich mit deren Optimierung beschäftigt. Und mir hat das immer total gestört, dass da so unglaublich viele Abfälle entstehen und dass mit diesen Abfällen lange Zeit eigentlich gar nichts gemacht wurde, sondern das wurde irgendwo deponiert bzw. eben entsorgt. Und mit diesem Modell der Kreislaufwirtschaft, da funktioniert das, dass aus diesen Reststoffen, die dann eigentlich keine Abfälle mehr sind, sondern Wertstoffe bleiben, dass die mit diesen Stoffen wieder Neues erzeugt wird und diese nicht einfach nur auf Deponien landen und dort verbleiben.
Und Fabian, du hast ja neben deiner Studien, die du ja seit Jahren machst, ja mittlerweile auch einiges an Projekten umgesetzt bei Unternehmen. Und wenn man jetzt in Richtung dieser Modelle im Kontext der Kreislaufwirtschaft schaut und wie da so die Abläufe sind, wie kann ich deinen Geschäftsmodell in Richtung Kreislaufwirtschaft transformieren. Was sind denn da so die wesentlichen Faktoren, mit denen ich mich zu Beginn einmal beschäftigen muss, dass ich gut losstarte? Gib uns da mal so einen kurzen Überblick.
Ja, genau. Wir haben uns im letzten Jahr recht intensiv mit dem Thema Transformation in die Kreislaufwirtschaft, vor allem aus Sicht der produzierenden Industrie, beschäftigt. Und da ist uns aufgefallen, dass ganz besonders kleine und mittelständische Unternehmen vor enormen Herausforderungen stehen. Und wir haben uns dann überlegt, wie könnte denn eine effiziente Implementierungsabfolge aussehen, damit diese KMUs möglichst rasch und möglichst effizient in die Kreislaufwirtschaft transformiert werden können.
Ich glaube, was wirklich unterstrichen gehört bei dem Ganzen ist, wir haben uns beschäftigt mit einer Situation der produzierenden Industrie, gerade mit einem Blick auf Österreich hin. Wir haben eine sehr, sehr breite Landschaft an kleinen und mittelständischen Unternehmen Und die haben oft nicht diesen großen Ressourcenpool, Know-how breit aufgestellt in der Firma, sondern die brauchen praktikable Lösungen, die auch sehr strukturiert umgesetzt werden können. Und das war das Ziel bei der Studie, die wir durchgeführt haben.
Ihr habt vorher auch gesagt, es gibt so einen strukturierten Plan, nach dem man auch vorgeht. Wie kann ich mir das vorstellen, damit das auch einfach handhabbar ist und eben nicht kompliziert, wie du gerade gesagt hast?
Wie so oft im Leben ist es in der Theorie einfach, in der Praxis wird es dann spannend. Aber es ist zumindest gut strukturiert und damit mit einem sehr, sehr straightforward und schlauen System umsetzbar. Die erste Phase, Kreisläufe schließen, greift zwei der in der Literatur diskutierten fünf Kreislaufwirtschaftsgeschäftsmodelle auf. Nämlich das erste, das nennt sich Circular Supplies, und das zweite, das nennt sich Resource Recovery. Also eines, das zu Beginn des Produktlebenszyklus ansetzt und eines, das zu Ende des Produktlebenszyklus ansetzt. Und damit schließt man den Kreislauf. Vielleicht erklärst du nur kurz, ich meine, Fabian, du warst doch sehr, sehr tief in den ganzen Interviews und Diskussionen mit den Experten drinnen. Vielleicht hilft es dem Publikum noch kurz zu verstehen, was diese beiden Geschäftsmodelle überhaupt sind.
Ja, ich würde gern, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die die ganze Breite der Geschäftsmodelle verstehen, würde ich gerne noch ein bisschen breiter gehen. Und zwar, wenn man sich jetzt eine Wertschöpfungskette anschaut und da beginnt bei der Beschaffung der Ressourcen über die Produktion, über die Produktnutzung, bis man dann am Ende beim Ende der Lebensdauer eines Produkts ist, angelangt ist, dann ist über diese Wertschöpfungskette hinweg die Möglichkeit für zirkuläre Geschäftsmodelle, dass da reingreifen. Und Günther hat es jetzt richtig erwähnt, da gibt es zwei sogenannte zirkuläre Geschäftsmodelle namens Circular Supplies und Resource Recovery, wobei das Circular Supplies ganz zu Beginn dieser Wertschöpfungskette angreifen würde, indem man eben beispielsweise biobasierte Materialien für die Produktion verwendet oder Materialien, die sehr gut recycelbar sind oder bereits recycelt worden sind für die Produktion der nächsten Generation Produkte anwendet. Und ganz am Schluss dieser Wertschöpfungskette wäre eben das angesprochene Resource Recovery. Das wird bedeuten, dass man aus Produkten, die bereits einen Lebenszyklus hinter sich haben, die Komponenten, die Bestandteile, die Materialien wieder rauszieht und diese Materialien wieder einem Kreislauf zuführt, indem sie wieder als Ressourcen eben für diese Circular Supplies dienen.
Wenn ihr so generell jetzt auf den Markt schaut, was ist denn so aktuell die Hauptherausforderung in dem Kontext und wo tun sich die Unternehmen eher leichter und eher schwerer, wenn sie sich jetzt hinsichtlich dieser Modelle orientieren?
Super spannende Frage. Da sollten wir jetzt den Blickwinkel erweitern auf die Gesamtheit der fünf diskutierten Geschäftsmodelle und somit auf Kreislaufwirtschaft als Gesamtes. Was ist die große Herausforderung? Wie gesagt, da ist es auch in zwei Phasen strukturiert, fünf Geschäftsmodelle, und was auch klar ist, ist, Kreislaufwirtschaft kann auch niemals in einem Unternehmen alleine umgesetzt werden, weil es ja den gesamten Produktlebenszyklus inkludiert, wie es der Fabian gerade erklärt hat. Über den Produktlebenszyklus hinweg ist natürlich die Nutzerin, der Nutzer ein wichtiges Element, das es zu berücksichtigen gilt, und viele andere Stakeholder auch, die im Ökosystem mitwirken, in Aspekten von After-Sales, in Aspekten von Logistik und vieles mehr. Und diese enorme Komplexität ist definitiv eine große Herausforderung. Das heißt, auch hier gilt es ganz einfach, diesen Elefanten in kleine Scheibchen zu schneiden, wie wir es eben gerade mit dieser Studie es geschafft haben, eine Basis zu legen, um relativ klar in einer Sequenz voranzuschreiten und nicht verloren zu gehen am Weg.
Nicht verloren gehen am Weg, was bedeutet das jetzt konkret? Also was wären jetzt hier so Handlungsempfehlungen, um eben quasi auf sich zu fahren?
Lass mich das nicht verloren gehen nochmal aufgreifen. Die konkreten Handlungsempfehlungen kommen vielleicht im Sinne der großen Erfolgsfaktoren nochmal am besten heraus. Und dieses nicht verloren gehen würde ich gerne mal kurz abschließen, denn wir haben ja bisher die erste der beiden Phasen diskutiert. Schließt den Kreislauf. Und was man aber sehr wohl am Schirm haben soll, ist, da hört es nicht auf. Kreislaufwirtschaft heißt ja nicht nur, den Kreislauf zu schließen und etwas in sich nicht optimal gestaltetes möglichst lange im Kreis zu drehen, sondern heißt sehr wohl auch, die Nutzungsphase zu optimieren. Und da kommen die weiteren drei Geschäftsmodelle ins Spiel. Da schaut man darauf, sowohl den Lebenszyklus, also wenn ich es nutze, möglichst zu verlängern, aber auch möglichst wenig Material zu brauchen im Produkt und die Effizienz zu heben durch Sharing und so weiter. Also da gibt es noch drei echt spannende Geschäftsmodelle, die wir uns vielleicht auch nochmal echt im Detail anschauen sollen. weil die zielen darauf ab, die Nutzungsphase auch nochmal zu optimieren, bevor es überhaupt in den nächsten Kreislauf rein muss.
Das heißt, in diesen zwei Phasenmodellen ist auch klar definiert im Kontext der Nutzungsphase, wie ich mich hier verhalten kann, soll, und es gibt auch Modelle, die mich dabei unterstützen, habe ich verstanden.
So ist es. Eins nach dem anderen. Erst Phase 1, dann kann man da mal schon den ersten Erfolg sich sichern. Dann Phase 2 mit den weiteren 3 Geschäftsmodellen. Sollte das Erfolge durchlaufen sein, ist man eh schon so quasi world leading unterwegs, dann hat man es geschafft. Ist aber definitiv was man auf Jahre denken muss, weil man das gesamte Unternehmen auf eine Reise mitnimmt.
Dann schauen wir uns vielleicht diese zweite Phase, diese Nutzungsphase nochmal etwas genauer an. Fabian, wie zeigen sich denn die 3 Geschäftsmodelle in der Nutzungsphase?
Genau, also ich möchte jetzt nur mal diese Wertschöpfungskette eines Produkts skizzieren, eben am Anfang Beschaffung, dann jetzt sind wir in der Mitte drinnen in der Produktnutzung. Das heißt, beim Kunden, beim Nutzer, beim Konsumenten ist das Produkt zu Hause in Verwendung. Und für diese Verwendungsphase gibt es jetzt aus zirkulärer Sicht auch wieder diverse Möglichkeiten, wie beispielsweise die Lebensdauer verlängert wird, wie beispielsweise die Nutzungsintensität erhöht wird. Und da möchte ich ganz zu Beginn gleich mal das Geschäftsmodell Product Lifecycle Extension ansprechen. Wie der Name schon sagt, dieses Geschäftsmodell, das beschäftigt sich damit, dass Produktlebensdauern verlängert werden. Da gibt es dann Möglichkeiten, die meisten werden wahrscheinlich Refurbishment kennen. Gibt es auch Möglichkeiten Remanufacturing, wo das bedeutet, dass Produkte wieder auf einen gänzlich neuen Zustand gebracht wird. Dann gibt es noch klassischerweise natürlich Reparatur als Möglichkeit für Lebensdauerverlängerung. Abgesehen von diesem Geschäftsmodell, von diesem lebensdauerverlängernden Geschäftsmodell, gibt es auch das sogenannte Product-Service-System-Modell. Das bedeutet, ein Produkt wechselt nicht das Eigentum. Also der Hersteller verkauft das Produkt nicht an seinen Nutzer, an den Konsumenten, sondern der Hersteller, der verkauft den Nutzen, also die Funktionalität des Produkts. Und der Hersteller hat natürlich dann eine Motivation, dass die Produkte so lange wie möglich halten und so lange wie möglich verwendet werden können, weil ja durch die Verwendung der Konsument, der Nutzer, dem Hersteller was zahlt. Das spielt natürlich auch wieder eine wesentliche Rolle in der Kreislaufwirtschaft, weil Ziel soll ja sein, dass Produkte so lange wie möglich mit so wenig Umweltauswirkung wie möglich in Verwendung bleiben.
Bevor wir jetzt zum letzten der 5 Modelle kommen, würde ich gerne kurz was ergänzen. Weil was du nämlich gerade gesagt hast, bei den jetzt diskutierten beiden Modellen, du hast ja schon aufgezeigt, dass es hier eine Vielzahl an Themen gibt, die man aufgreifen kann. Und fast jedes dieser Themen oder jede dieser Initiativen ist ein Kontaktpunkt mit den Nutzern, mit den Konsumenten. Und den Aspekt, der ist auch wichtig für die Reise Richtung Kreislaufwirtschaft, das wirtschaftliche Potenzial darin auch zu sehen. Denn auch das wirtschaftliche Potenzial muss auf Gesamtlebenszyklus betrachtet werden. Ökodesign zu implementieren kann zu Beginn etwas mehr kosten, weil es eine Umstellung bedeutet. Man hat aber nachher auch wirklich Cashflow und Verdienstpunkte im Lebenszyklus, in dem Reparatur, Refurbishment, Remanufacturing angeboten wird, in dem eben ein nicht physisches, aber zum Beispiel Over-the-Air-Angebot eingespielt wird ins Produkt und dort mit verdient wird. Und das, was du jetzt gerade als simple Maßnahme gezeigt hast, ist aus Unternehmenssicht aber jeweils auch ein Kontaktpunkt mit Nutzer, ist damit eine Möglichkeit, Kundenbindung zu erhöhen und natürlich auch der direkte Kanal für Verkauf. Und das ist was Wichtiges mitzudenken.
Also insofern ist das ja eine sehr, sehr schöne und gute Möglichkeit, auch im Kontext Innovation seine Geschäftsmodelle grundsätzlich zu erweitern, ist unabhängig vom Kreislaufwirtschaftsgedanken, womit ja in der Theorie jedes Unternehmen, das diese Art von Produkte hat, ja motiviert sein müsste, mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft zu denken.
Volle Zustimmung. Und die Verschränkung aus Innovation und Kreislaufwirtschaft ist das, wo auch Projekte richtig Spaß machen. Wir haben das bereits mit einem Kunden durchlaufen dürfen, genau diesen Ansatz, Innovationspotenziale zu heben, immer unter diesem systemischen Blickwinkel, hat nicht nur kundenseitig den höchsten Impact und auch einen wirtschaftlichen Impact zu erreichen, sondern auch die Anforderungen von Kreislaufwirtschaft zu erfüllen. Und ja, da hat man richtig Spaß drin. Jetzt haben wir nur, ich habe dich zuerst unterbrochen, bevor du zum 5. Modell gekommen bist. Vielleicht greifen wir das trotzdem nochmal kurz auf.
Ja, sehr gern. Das 5. Modell, das dann diesen Kreis abschließt, das wäre das sogenannte Sharing-Modell, die Sharing-Plattforms. Das wird bedeuten. Jetzt waren wir gerade beim vorigen Modell mit Nutzen Umsatz generieren. Davor haben wir gehabt, Nutzen so lange wie möglich verlängern. Dieses Sharing-Modell, das zielt darauf ab, den Nutzen zu intensivieren. Weil angenommen, der Hersteller verkauft jetzt das Produkt nicht mehr an seinen Kunden, sondern er verkauft die Funktionalität, den Nutzen, dann nutzt der Benutzer dieses Produkt vielleicht aber nur zu 10% seiner Arbeitszeit. Dann wäre es natürlich ideal, wenn auch mehrere Nutzer dieses Produkt nutzen könnten, damit dieses Produkt zu 100% ausgelastet ist. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten der Sharing-Plattforms, wo beispielsweise über digitale Technologien wie Apps, wo man die Auslastung des Produkts gerade sieht oder wo man sieht, ob ein Produkt gerade in Verwendung ist und wann es stillsteht, sodass der Konsument, der Kunde dieses Produkt dann aufgreifen kann und sagen kann, jetzt nutzt er es.
Und auch da nochmal die vielleicht zwei Perspektiven drauf. Die erste ist, warum gehört Sharing zur Kreislaufwirtschaft? Wie hängt das überhaupt zusammen? Und das zweite ist, warum ist das spannend für Unternehmen? Du nimmst einmal physisches Produkt und bringst es nicht nur bei einem Kunden zur Wirkung in 5% der möglichen Nutzungszeit des Produktes, sondern du schaust möglichst 100% der Zeit, das Produkt beim Kunden Wirkung erlangen zu lassen und das auch verkauft zu tun, bedeutet wirklich 100% der Zeit Geld zu verdienen. Und da kommt schon zusammen. Mit weniger Ressourcen trotzdem gleich viel verdienen.
Diese Ansätze sehen wir ja zum Teil ja auch beim Carsharing. Funktioniert je nach Stadt mal besser, mal schlechter, aber der Grundansatz ist ja sehr, sehr kompatibel mit diesem Kreislaufwirtschaftsansatz, den ihr gerade beschrieben habt. Und wäre natürlich wünschenswert, wenn es davon mehr gäbe.
Da gibt es aber übrigens echt schon, also Carsharing ist auf jeden Fall das bekannteste. Das geht aber mit Landmaschinen genauso und gibt es bereits. Das geht mit Büroutensilien bereits, wo sich in Genossenschaften oder in gewissen Regionen Netzwerke bilden, die gemeinsam Büroutensilien, Flächen mieten oder wirklich Utensilien gemeinsam ausnutzen oder Maschinen zueinander verborgen, gemeinsam nutzen. Also der Sharing-Gedanke hat in vielen Regionen bereits wirklich Fuß gefasst.
Wenn man jetzt unabhängig ist von den Modellen, die ihr beschrieben habt und unabhängig ist vom einzelnen Geschäftsmodell dann dahinter, sich jetzt diese Transformation nochmal vor Augen führt. Die Transformation passiert ja nicht einfach so. Da sind ja sehr, sehr viele Faktoren, die da mitspielen. Oftmals sind es auch sehr persönliche Faktoren. Oftmals sind es einfach auch Faktoren im Sinne von, ich schaffe es einfach nicht, diese Komplexität zu beherrschen. Wie kann ich mich jetzt auf diese Transformation Richtung Kreislaufwirtschaft gedacht, ganz konkret, gut strukturieren und wonach kann ich mich dann auch ausrichten? Was sind denn, weil ihr es auch schon angesprochen habt, diese Erfolgsfaktoren, die mir dabei helfen, diese Transformation gut durchzuführen?
Ich würde vielleicht noch eine Unterteilung vornehmen, wenn wir es jetzt durchsprechen. Du hast einerseits gefragt nach Erfolgsfaktoren für die Transformation selbst. Das wäre vielleicht eher etwas, was klassischer bei uns auch in einem guten Projektmanagement angesiedelt ist oder einer guten Programmplanung. Da gibt es ganz, ganz viel Best Practices aus dem Berateralltag und aus unserem Werkzeugkoffer. Lass uns vielleicht eher blicken auf das Zielbild Kreislaufwirtschaft. Wenn man dort angelangt sein will, was kann ich implementieren, um Kreislaufwirtschaft wirklich zu begünstigen? Und da sind aus den Gesprächen wirklich aber spannende Erkenntnisse herausgekommen, die teilweise erwartbar waren und teilweise auch nochmal echt neu und sehr erfreulich.
Genau, diese Günther von dir gerade angesprochenen Erfolgsfaktoren, die lassen sich in insgesamt 12 Kategorien unterteilen, wobei ich jetzt nicht alle 12 der Erfolgsfaktoren oder der Kategorien näher beschreiben möchte, sondern ich konzentriere mich jetzt auf die wesentlichen 3. Das wären einerseits die digitalen Technologien und ich habe vorher schon das Beispiel bei den Sharing-Plattforms mit den digitalen Apps gebracht. Digitale Technologien sind natürlich eine ganz starke Grundlage für Transformation in die Kreislaufwirtschaft. Sie dienen als wesentlicher Enabler. Man denke eben an diese Apps, aber man kann dann auch viel weiter hinausgehen, zum Beispiel der digitale Produktpass, wo Materialien, wo Komponenten, wo ganze Produkte über ihren Lebenszyklus sehr gut getrackt werden und dann am Schluss, wenn es wieder ums Resource Recovery geht, man weiß, in welchem Produkt steckt welches Material und welches Material kann dann wieder bei Circular Supplies eingesetzt werden. Das ist das eine wesentliche Merkmal oder der wesentliche Erfolgsfaktor. Ein anderer wäre die Weiterbildung. Natürlich bei einer Transformation müssen diese Transformationsschritte im Unternehmen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen getragen werden. Deswegen ist eine Weiterbildung hinsichtlich Kreislaufwirtschaft, hinsichtlich der zirkulären Geschäftsmodelle, hinsichtlich der Enabler, die für diese Kreislaufwirtschaftstransformation relevant sind, unerheblich. Das kann passieren über innerbetriebliche Schulungen, das kann natürlich auch passieren über Ausbildung im Bereich der Schule oder Universitätsbildung, geht auch über externe andere Weiterbildungsmaßnahmen. Und der dritte ganz wesentliche Faktor ist die Kooperation. Kreislaufwirtschaft ist kein Wirtschaftsmodell, wo jeder alleine seinen Brei kocht, sondern Kreislaufwirtschaft, da ist es ganz wichtig, dass die unterschiedlichen Stakeholder, die ein Produkt dann am Schluss in seiner ganzen Lebensdauer begleiten, dass diese Stakeholder zusammenarbeiten, damit eben von Circular Supplies bis hin zu Resource Recovery alle Schritte bestmöglichst abgedeckt werden.
Wenn ich mir jetzt diese Erfolgsfaktoren, also nicht nur diese drei, sondern generell dann auch die anderen, also durchdenke und beschließe, ja, ich möchte mich mehr mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen als Organisation. Wie soll denn ein Unternehmen jetzt konkret vorgehen? Also wie wäre das? Günther, du hast vorher angesprochen, das Wort Projektplan, ja, wie würde denn so ein Projektplan ausschauen? Was sind denn so die ersten Schritte, die ich tatsächlich setze? Und was empfiehlt dir da auch aus eurer Erfahrung?
Aus der Projekterfahrung heraus gesprochen, würde ich sagen, auch hier ist diese strategische Komponente von Führung wirklich essentiell. Also zu Beginn braucht es Commitment von oberster Ebene, es braucht eine klare Richtung, wo es hingehen soll. Wie in jedem anderen Projekt auch. Auch das ist bei Kreislaufwirtschaft wichtig, weil die Reise komplex ist und auch sicherlich phasenweise mühsam werden kann. Und bezüglich, was macht man dann als nächsten operativeren Umsetzungsschritt? Nun, Themen aufgreifen, die der Fabian gerade genannt hat. Ein Beispiel Ökosystem, sich mal zu vernetzen und anzudocken dort, wo man Partner und Gleichgesinnte findet, um es gemeinsam zu schaffen. Der zweite Punkt wäre, diesen Aspekt Mensch und Wissen aufzugreifen, bewusst im Recruiting darauf zu schauen, Leute ins Unternehmen zu kriegen, die dieses Wissen mitbringen und auch intern weitere Maßnahmen oder Angebote zu haben, um sich Richtung Kreislaufwirtschaft fortzubilden und hier wirklich ein Cluster zu bauen, der das vorantreiben kann. Und der dritte Aspekt, der sicherlich auch noch als Enabler spannend ist, wenn man Richtung Produkt und auch verlinkt zu Geschäftsmodell blickt, ist Ökodesign, zirkuläres Produktdesign. Denn die Produkte, die ich anbiete, sind das, was durch diesen gesamten Lebenszyklus, durch diesen Kreislauf durchwandert. Und diese initiale Designphase bestimmt den Erfolg über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Ich habe da mal was gelesen in Richtung 80% dessen, was zum Schluss an Abfall entsteht, passiert über das Produktdesign.
Genau so ist es. Der Hebel liegt wirklich im Design und darum ist das auch nochmal so ein wichtiger erster Schritt, bei dem es wirklich, wirklich spannend ist anzusetzen. Ich glaube aber, dass wir hier vielleicht besser in einem Folgepodcast drauf eingehen, weil das eine wahnsinnig spannende Spielwiese ist für sich selbst. Und nachdem Fabian und ich gerade in einem Ökodesign-Projekt sind, wahrscheinlich würde man gern dort schon mal 3 Stunden vor uns dahin reden. Also würde jetzt den Rahmen sprengen.
Das greife ich dann sehr, sehr gerne auf. Ich würde jetzt wirklich gerne noch weiter diskutieren. Dazu reicht aber leider die Zeit nicht mehr. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer gerne mehr erfahren möchten von dem, was ihr so in euren Forschungsansätzen, aber auch im Kontext der Umsetzung bei euren Kundinnen und Kunden macht, wo findet man die Informationen bzw. wie erreicht man euch denn?
Genau, also die ganze Thematik über zirkuläre Geschäftsmodelle, über diesen Phasenplan, über diese 12 Erfolgsfaktoren und wie im Detail sie bei der Umsetzung unterstützen. Über all das haben wir ein White Paper geschrieben, das jetzt herausgekommen ist. Und da greifen wir all diese Themen nochmal im Detail auf. Also für alle Hörer und Hörerinnen, die dann hoffentlich unsere Leser und Leserinnen werden, kann ich dieses White Paper sehr gerne empfehlen.
Und was wir auch noch ergänzen dürfen, ist für die Personen, die es gerne lieber diskutieren, anstatt nur zu hören oder zu lesen, am 11. April wird bei uns in-house ein Event stattfinden, das genau dieses Thema aufgreift. Transformations- und Kreislaufwirtschaft, gerade mit einem Blick auf produzierende Industrie und KMUs eben, also wirklich praktikabel orientiert. Und am 23. bis 26. April sind auch wir präsent auf der Intertool-Messe in Wels, ebenfalls durchaus mit diesem Thema und wir persönlich auch vor Ort, um mit KMUs in Österreich genau diese Themen zu diskutieren.
Wir verlinken das natürlich auch sehr, sehr gerne in den Shownotes. Vielen Dank, Günther. Vielen Dank, Fabian. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal.
Vielen Dank, Jürgen.
Ebenfalls herzlichen Dank. Freue mich schon.
Das war's auch schon wieder mit dem EFS-Podcast. Ich bin euer Host, Jürgen Leitner. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.